Hey Anna.
Hi Jenny.
Du, ich wollte dir was erzählen. Und zwar letzte Woche habe ich total an dich denken müssen, weil ich war am letzten Wochenende in Wien und Emil und ich sind so ein bisschen durch die Stadt spaziert und waren auf der Wieden. Und da gibt es doch den Park, das Planquadrat. Kennst du das?
Erstens, ich fühle mich geehrt, dass du am Wochenende an mich denkst.
Oh.
Und nein, aber den Park, der sagt mir gar nichts.
Also wir sind ja letzte Woche beim Planquadrat-Park eben durchspaziert und ich muss ehrlich sagen, ich war wirklich begeistert. Das ist ein Park, der jetzt da schon einige Jährchen auf dem Buckel hat. Also er wurde in den 60ern geplant und Emil, der ja prinzipiell etwas weniger mit der Thematik auch zu tun hat, war selbst so total begeistert, obwohl es jetzt nicht dieser typische durchgestylte und durchgedachte Park ist, weil der Park ist nämlich rein von den Bewohnerinnen geplant worden, was für diese Zeit, für Stadtentwicklungskonzepte und Stadterweiterungskonzepte und vor allem für Konzepte für den öffentlichen Freiraum halt super spannend gewesen ist. Und während wir so durchspaziert sind, du siehst alle möglichen Arten von Menschen, die dort da sind, die den Park nutzen. Und was ich so toll gefunden habe, war, dass es über die letzten 30, 40 Jahre eben nicht nur ein Raum für die Leute und für die BewohnerInnen dort geworden ist, sondern eigentlich ein Raum für alle.
Das ist ja cool. Aber eigentlich war es in den 60ern gar nicht so unüblich, und ich sage jetzt unter Anführungszeichen unüblich, weil es eigentlich das erste Mal aufkommen ist, dass Leute sich wirklich selbst drum scheren, um es auf ganz österreichisch zu sagen, also sich bemüht haben, Raum in der Stadt für sich zu finden. Vielleicht sagt dir das was, weil ich habe erst letzte Woche darüber gelesen, nämlich das Recht auf Stadt.
Eine super schwere und große Lektüre, aber total spannend und passt sehr gut zu diesem Thema.
Ja, ich dachte auch, man kann das so vom Schlafengehen lesen. Falsch gedacht. Erstens bin ich eingeschlafen, am zweiten Abend habe ich mir dann gedacht, nein, jetzt aber nicht. Beim dritten Tag habe ich gemerkt, okay, ich brauche hier einen Block und einen Stift zum Mitschreiben, damit ich das verstehe, was da drin steht.
Oh ja, kennst du das, wenn man gefühlt eine Seite liest und dann über die eine Seite doppelt so lang drüber nachdenkt, als wie die Lesezeit tatsächlich war, einfach weil man von einem ins Tausendste kommt?
Genau, und Lefebvre, der das Buch Das Recht auf Stadt geschrieben hat, ist auch gleichzeitig ein Philosoph, was das Ganze noch ein bisschen schwieriger macht, weil er packt in einen Satz so viel rein, dass du quasi Vokabeln lernen musst, um zu verstehen, was er denn wirklich meint.
Und zusätzlich fängt er ja auch an, eigene Vokabeln neu zu erfinden und diese dann in dem Sinn auch für sich zu nutzen und zu beschreiben.
Genau so ist es. Vielleicht fangen wir ein bisschen an für unsere Zuhörerinnen, die Lefebvre nicht gelesen haben oder auch das Buch Das Recht auf Stadt noch gar nicht so kennen, ein bisschen darüber zu quatschen, vor allem, weil es hat schon sehr viel mit dem Park, den du angesprochen hast, zu tun. Das Buch Das Recht auf Stadt beschäftigt sich in den 60er Jahren, also es ist 63 oder Anfang der 60er Jahre auf alle Fälle rausgekommen, hat sich ganz, ganz stark gegen diese Standardisierung des Städtebaus und der Stadt gewehrt und hat ganz simpel gesagt, also ich breche das jetzt maximal runter, weil sonst werden wir bis übermorgen nicht hier fertig werden mit seinem Buch, und hat dann gesagt, die Stadt gehört den Menschen. Die Stadt muss von den Menschen eingenommen werden. Damals war es das Proletariat, also die Arbeiterinnen aus dem marxistischen Hintergrund, also so ein Kommunismus kommend, der war auch ganz stark davon getrieben. Aber diese Schicht quasi, heute reden wir von allen, aber damals war es halt wirklich diese Arbeiterschicht, muss sich die Stadt zurückholen, weil sie damals, vielleicht ein bisschen zum Kontext und quassel mir dazwischen bitte, falls ich irgendwas falsch verstanden habe beim Lesen. Es war einerseits die Nachkriegszeit und dadurch war einfach auch sehr viel in Europa zerstört. Die Menschen brauchten schnell viel Wohnraum. Gleichzeitig wurden dann quasi innerstädtisch Quartiere errichtet, also Gebäude abgerissen, ganze Quartiere abgerissen, neue errichtet. Und diese ärmere Bevölkerungsschicht wurde dann in den suburbanen Raum, sprich außerhalb des Zentrums der altgewachsenen Stadt, rausgebracht. Und dort drinnen wurden plötzlich so standardisierte, riesige Trümmer an Gebäuden hingebaut, weil es notwendig war einerseits. Und Lefebvre hat dann aber gemeint, stopp. Die Stadt gehört den Menschen und das Proletariat, also diese Arbeiterschicht, die ist die tragende Schicht dieser unter Anführungszeichen Revolution. Und eigentlich ist es nichts anderes heute.
Das stimmt. Ich springe da jetzt vielleicht, wir kommen auf jeden Fall auch wieder zu Lefebvre zurück, aber auch wenn wir die Stadtforscher Dirk Gebhardt oder André Holm heutzutage zuhören bzw. diesen Diskurs irgendwie verfolgen, auch heute geht es eben so stark auf dieses Recht der Zentralität, auf dieses Recht der Stadt der kurzen Wege, auf dieses Recht an öffentlichen Raum und auf dieses Recht an Raum für alle. Und obwohl jetzt so viel Zeit vergangen ist, müssen wir uns nach wie vor mit denselben Themen eigentlich beschäftigen. Denn auch jetzt gibt es eben diese Stadtentwicklungsgebiete, die oft außerhalb des innerstädtischen Gefüges sind, die nach wie vor schlechte Anbindungen haben und im Endeffekt uns dieses Recht an öffentlichen Raum, dieses Recht an Zentralität, dieses Recht an der Teilnahme des öffentlichen Lebens, aber dadurch ja auch an der Teilnahme des politischen und rechtlichen Diskurses total abschlagen.
So ist es. Und um auf unsere letzte Folge auch ein bisschen hinzuweisen, diese neuen Entwicklungsprojekte sind ja auch oft doch zentraler, als man glaubt, zwar schlecht angebunden und so weiter, sie stehen aber auf mehr und mehr Brachflächen in der Stadt, also auf leerstehenden Flächen, die jetzt einfach einerseits nachverdichtet werden, aber auch gleichzeitig eine Ausgrenzung von vielen Schichten, ich will nicht von Schichten reden, aber von vielen Menschengruppen, die sich das halt nicht leisten können, wahnsinnig viel Geld in der Wohnung zu stecken, aber abgegrenzt wird.
Ich finde das jetzt auch gerade total spannend, weil wir beschäftigen uns ja auch unter anderem mit Themen in der Stadterweiterung und in der Stadterweiterung von Brachflächen in Wien. Und man sieht auch hier, dass genau das passiert, was du angesprochen hast. Nämlich es entstehen so eine Art städtische Inseln auf diesen Brachflächen, die dann aber trotzdem wieder abgegrenzt werden und im Endeffekt Gentrifizierungsprozesse hervorrufen, auch im öffentlichen Raum aufgrund der Anbindung und eben auch aufgrund der Nutzungsmöglichkeiten einfach sehr, sehr viele Leute ausgrenzen und eben nicht öffentlicher Raum und Raum für alle bietet.
Ich habe an ein Projekt denken müssen, das in Graz ist, und zwar der Lendplatz. Der Lendplatz ist doch so ein Paradebeispiel, wie durch die Neugestaltung von öffentlichem Raum auch gewisse Menschengruppen, die dort ansässig waren, immer weiter verdrängt wurden.
Ja.
Wir finden zwar jetzt den Lendplatz wahnsinnig charmant, also der Markt ist ja total toll, du hast diese Ständchen, du sitzt auf dem Platz, ich trinke meinen Aperol, du trinkst vielleicht was anderes.
Ich trinke auch meinen Aperol.
Wir trinken beide einen Aperol. Aber auch diese Neugestaltung vom unteren Bereich, also von diesem noch südlicheren Bereich, die ist zwar super charmant und man verkauft es ja auch so und es ist ja auch wirklich so, dass der Mensch in den Fokus rückt. Also das Auto, das war vorher nur eine Straße, das Auto wird irgendwie zum Gast, was traumhaft ist. Und der Mensch darf sich freier bewegen in diesen öffentlichen Raum, aber gleichzeitig hatte es halt doch zur Folge, dass die Wohnungspreise stiegen, dass die Leute, die dort ansässig waren, diese Gruppen an unterschiedlichsten Leuten, auch einfach verdrängt wurden aufgrund dieser Steigerung der Mietpreise. Aufgrund der schönen Neugestaltung des öffentlichen Raumes. Und ich glaube, da setzt ja auch Lefebvre ein bisschen auch ein, um vielleicht auf Lefebvre zurückzukommen. Und das können wir dann wieder Ping-Pong ins Heute bringen, weil er sagt, wir müssen doch die Leute mitgestalten lassen, wenn etwas passiert. Und die Leute müssen raus auf die Straße und bei Ungerechtigkeiten auch wirklich sich aufstellen und sagen, so nicht, mit uns, aber nicht ohne uns.
Ich finde das Beispiel, das du gebracht hast mit dem Lendplatz, einfach so beschreibend gut für diese Situation. Es ist das Aushängeschild oder eines dieser Aushängeschilder der Stadt Graz. Und was dahinter passiert ist, das wird von uns vielleicht hinterfragt, die diesen Prozess auch kennen, aber es wird von vielen BesucherInnen, von vielen TouristInnen, die den Lendplatz und vor allem den unteren Bereich als totalen, hippen, schönen, lebendigen Stadtteil wahrnehmen, überhaupt nicht hinterfragt. Und ich denke, auch diese kleinen Revolten, die im Ländviertel ständig passieren, die werden in einer gewissen Art und Weise einerseits belächelt, andererseits aber auch nicht wirklich wahrgenommen, weil es oft als Kunstprojekt abgetan wird und die eigentliche Debatte, die hier geführt werden müsste, gar nicht in den Vordergrund kommt. Und da brauchen wir wieder Lefebvre.
Genau. Und vielleicht noch, es wird nicht nur belächelt, sondern es wird auch gut geheißen.
Ja.
Dass genau diese Bevölkerungsgruppen verdrängt werden unter verschiedensten Aspekten. Aber da kommen wir wieder zu Lefebvre, weil er hat zwar von den Arbeiterinnen gesprochen, aber wenn wir ihn aufs Heute beziehen, müssen wir ihn auf jede Bevölkerungsgruppe beziehen.
Absolut. Und ich denke auch, dass diese Gentrifizierungsprozesse, die wir im Großen kennen, wie zum Beispiel in London von Remnants der Olympischen Spiele, wo ein gesamter Stadtteil von London eigentlich ausgesiedelt worden ist, da schreit jeder großartig auf. Und das muss man sich mal vorstellen, ein gesamter Stadtteil einfach ausgesiedelt worden ist, marginalisiert worden ist und der Bevölkerung einfach dieses Urrecht auf Zusammenhalt, auf Raum genommen worden ist. Und das kann man eben in diesem großen Maßstab sehen, aber eben auch wie hier in Graz auf diesem kleinen, wo Gentrifizierungsprozesse durch KünstlerInnen in einer gewissen Art und Weise auch beschwichtigt werden. Und ich denke, dass es zu jeglichem Maßstab passen muss.
Und ich finde, da kommen wir vielleicht auch zu so einer Wechselwirkung, weil damals, um vielleicht nochmal so ein bisschen diese Mai-Revolte in Paris ein bisschen anzuschneiden, wir gehen vielleicht jetzt nicht direkt darauf ein, was da das Thema war und so weiter, googeln, man findet ganz viel dazu. Aber dieser ganze Aufstand wurde nämlich genau von diesen Kulturschaffenden getragen. Und wir haben oft jetzt das Gegenbeispiel, dass diese Kultur als Vorwand genommen wird, um diese Gentrifizierung, und vielleicht erklären wir auch, was Gentrifizierung bedeutet, nämlich das Ausschließen und das Verdrängen von gewissen Bevölkerungsgruppen. Aber die Kulturschaffenden, die Intellektuellen, das waren diejenigen, die in den 60er Jahren diese Revolte oder diese Revolution getragen haben. Und auch heute sehen wir, dass sich vor allem diese Leute auch darüber aufregen, aber gleichzeitig das Problem darstellen. Man muss sich dessen auch bewusst werden, was das für einen bedeutet.
Ich denke, das ist momentan auch so stark ersichtlich, denn im öffentlichen Raum findet momentan eine kleine Revolte, vielleicht nicht so groß wie in Frankreich, vielleicht nicht so groß wie in anderen Ländern, aber auch in Österreich statt. Ich spreche da von den Fridays for Future Bewegungen, von den Klimaaktivistinnen, die eben auch im öffentlichen Raum endlich anfangen, die Themen zu visualisieren und anzusprechen. Auch wenn wir heutzutage schon sehen, dass es gewisse Revolten gibt und wie du schon angesprochen hast, dass es schon dieses Bedürfnis gibt, für seine eigenen Wünsche und Visionen und Wertevorstellungen einzustehen, dass es eben nicht ganz zu Ende gedacht wird und dass es diese Konsequenzen, die dieses Aufstehen und unter Anführungszeichen diese Revolution eigentlich auch mitbringt, in dem Sinn meistens auf Kosten von anderer geht. Und ich meine das jetzt dann nicht im Kontext von KlimaaktivistInnen, sondern ich meine das wirklich in dem Kontext, was du angesprochen hast. Und wir sehen, dass diese gesellschaftliche Veränderung, die Peter Marcuse und David Harvey, beide Stadtforscher, auf die wir vielleicht später auch noch zu sprechen kommen, auch das vor einigen Jahren, vor 30 Jahren eigentlich schon angefangen haben zu kritisieren, dass wir darauf achten müssen, wie sich unsere gesellschaftliche Verantwortung verändert, wie sich unsere gesellschaftliche Haltung verändert. Und ich finde, das ist das Paradebeispiel. Wir sehen momentan, dass wir für Dinge einstehen. Und ich denke, wir gehören in einer gewissen Art und Weise auch leicht dazu, weil wir ja auch in der Stadtforschung, in der Stadtplanung lebenswerte Räume schaffen. Aber ich denke, diese lebenswerten Räume können wir nur schaffen, indem wir alle mit einbeziehen. Und dieses alle mit einbeziehen ist einfach der Key-Faktor, weil der Lendplatz und der untere Lendplatz ist ein super lebenswerter, lebendiger Stadtteil geworden. Aber er hat nicht alle mit einbezogen.
Es wäre auch toll gewesen zu sehen, wie er denn ausschauen würde, hätte man die Bewohnerinnen, die Anrainerinnen und auch Kunst- und Kulturschaffenden, die dort sich schon irgendwie gefunden haben, aber auch wirklich mehrere Akteurinnen hineingenommen in den Prozess. Es gab schon sowas in die Richtung, aber ich glaube ganz stark, dass auf die Bewohnerinnen und die eigentlichen Nutzerinnen ein wenig vergessen wurde. Eigentlich, wir können es uns gar nicht ausmalen, weil wir wissen es nicht, aber es wäre schon spannend gewesen zu sehen, wie das aussieht. Und da kommen wir vielleicht auch zu einem tollen Schlagwort, der Partizipation.
Ich habe schon voll drauf gehofft, dass das ganz, ganz, ganz bald im Gespräch kommt.
Wir haben es ja schon hingelegt, so ja, ist es ja nicht. Aber vielleicht schneiden wir ein bisschen Partizipation an und ich habe natürlich wieder recherchiert. Ich liebe mein Latein, 6 Jahre Latein haben sich ein bisschen ausgezahlt.
Ja, die haben sich wirklich ausgezahlt.
Was heißt Partizipation? Oder Partizipation kommt vom lateinischen Wort participare, was so viel bedeutet wie teilnehmen. Partizipation kennt man im deutschsprachigen Raum auch oft als Bürgerbeteiligung oder auch Öffentlichkeitsbeteiligung in einem größeren Sinne. Es bedeutet ja eigentlich quasi nichts anderes als das, was wir die ganze Zeit hier so vorbereitet haben, nämlich das Mit-Hineinnehmen von Akteurinnen in einen Prozess, um etwas zu transformieren. Das kann jetzt einerseits natürlich aus unserem Kontext raus natürlich die Architekturszene, Städtebau, öffentlicher Raum sein, kann natürlich auch in eine ganz andere Richtung gehen. Ich glaube, politische Teilhabe ist etwas, was man einfach viel länger schon kennt, ich glaube seit dem Römerreich. Im Planungsprozess findet das ja erst so ein bisschen seit den 60er Jahren Einzug.
Genau, so wie diese ganzen Bottom-up-Bewegungen, die sich ja auch durch die 60er und durch diese große politische Veränderung, durch diese große gesellschaftliche Veränderung aber auch sehr stark herauskristallisiert haben.
Ich glaube, vor allem im städtebaulichen Sinne kann man Namen wie Jane Jacobs nennen.
Absolut.
Die das jetzt quasi nicht direkt anspricht, aber die mit ihrem Werk The Death and Life of Great American City so quasi es vorbereitet, aber dann auch Yang Gi, der sagt, Städte sind für Menschen da. Und es zieht sich bis heute hinein, dass diese Werke, die vor fast 60 Jahren, 60 Jahren,
ja, vor 60
nicht fast
Jahren.
60, sondern 60 Jahren entstanden sind, heute noch so relevant sind oder relevanter denn je eigentlich.
Ich finde es auch total traurig, dass wir gefühlt uns nicht so stark weiterentwickelt haben in diesen 60 Jahren, wie von diesen Pionierinnen wie Jane Jacobs und Yang Gehl eigentlich auch gefordert wurde. Und diese Forderung nach dem Mitwirken in jeglichen Themenbereichen wird eigentlich weniger und weniger, denn unsere Planungsprozesse werden mehr und mehr standardisiert. Ich spreche da jetzt nur die Smart City zum Beispiel an. Die Smart City-Bewegung, für Leute, die das vielleicht nicht ganz so kennen, ist eine Bewegung in Europa, die sich sehr stark mit der Technologisierung des Städtebaus beschäftigt und eben teilweise auch Technologie als Lösung anbietet, um städtische Herausforderungen zu bewerkstelligen. Aber dazu vielleicht ein anderes Mal.
Kommen wir vielleicht zur Partizipation als Methode zurück.
Mhm.
Wenn du an Partizipation denkst, wie denkst du denn an so einen partizipativen Prozess? Wir gehen jetzt vielleicht vom Landplatz aus. Das ist eigentlich ein schönes Beispiel. Wie hätten wir es besser machen können mit der Partizipation?
Ich denke, da gibt es sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Aber eine der gängigsten Möglichkeiten ist einerseits die Kooperation und diese Konsultation. Das heißt, auch den Menschen, die dort wohnen und leben und den Menschen, die dann auch diesen Raum benutzen werden, nicht nur ein Mitspracherecht, sondern auch ein gewisses Mitbestimmungsrecht einzuräumen. Und das kann in der Realität sehr viele verschiedene Möglichkeiten annehmen. Das kann sein, dass man Personen mit in den Entwurfsprozess einbindet. Das kann aber auch sein, dass man mal rausgeht und die Leute fragt, hey, was wünscht ihr euch denn? Was könnt ihr euch denn eigentlich hier auch vorstellen? Und natürlich wird das in Planungsprozessen teilweise heutzutage auch schon in den Städten vorgeschrieben, aber wie oft seid ihr denn schon gefragt worden, wenn etwas sich in eurer Nachbarschaft verändert hat, was eure Wünsche dafür sind und was eure Vorstellungen und Visionen dafür sind? Und ich denke, das ist auch ein Zeichen dafür, dass wir einerseits diese Verdrossenheit auch schon spüren, dass wir, wenn uns jemand anspricht, da vielleicht jetzt nicht mehr ganz so drauf reagieren. Aber andererseits ist es auch dem geschuldet, dass diese partizipativen Prozesse vielleicht erst in den letzten paar Jahren stärker gekommen und stärker in die Planung einfließen. Ich denke, was man beim Landplatz vielleicht anders machen hätte können, bevor jetzt dieser große Masterplan, dieser große Entwurf auf dem Tisch liegt, der nur von den StadtplanerInnen, von den FachplanerInnen und von LandschaftsarchitektInnen, StädtebauerInnen gesehen wird, dass man einerseits mit dem mal rausgeht und sagt, hey, was hält ihr davon? Aber bevor dieser Masterplan oder unter Anführungszeichen oder dieser Entwurf dann auch entwickelt worden wäre, hätte man ganz, ganz, ganz viele andere Sachen abstecken müssen. Nämlich, was ich vorher schon angesprochen habe, was soll der Raum können? Welche Nutzungen soll der Raum haben? Für wen soll der Raum sein? Und wie kann ich zusammen in einem Kollektiv das auch schaffen, dass alle Meinungen in einer gewissen Art und Weise auch wieder gespiegelt werden? Und dass es eben wirklich diesen Raum für alle, ich meine, das klingt jetzt so poetisch und so illusionär und so visionär und so utopisch, aber ich denke, da wollen wir doch hin, oder? Den Raum für alle.
dann versuche ich es mal so ein bisschen abstrakter zusammenzufassen. Mhm. Schauen wir mal, ob ich es hinbekomme. Also im Grunde das Erste, was du sagst, okay, wir müssen erstmal die Leute informieren, dass überhaupt was passiert. Mhm. Als Erstes muss mal eine Information überhaupt rausgehen, weil wenn ich nicht weiß, dass was passiert, kann ich ja auch gar nicht Interesse haben oder Meinung bilden. Der zweite Punkt ist dann, die Leute, die Interesse haben, es werden nicht immer alle es toll finden. Viele sagen auch, es ist okay für mich, so wie es ist. Das ist ja auch in Ordnung. Aber es gibt auch Leute, die sagen, naja, wir wollen es vielleicht anders haben. Und die befragt man dann. Was möchtet ihr denn gerne? Wie soll das aussehen? Wie kann das passieren? Was sind eure Wünsche? Was sind eure Anregungen? Und was wisst ihr über den Raum, das ich als Planerin und Gestalterin gar nicht wissen kann? Sprich, ich höre mal zuerst zu. Der dritte Punkt wäre dann, das Ganze in einen Kontext zu setzen, mit diesen ganzen unterschiedlichen Akteurinnen, ob das jetzt Gestalterinnen, Politikerinnen, Bewohnerinnen ist, und zu sagen, wie kriegen wir das hin, wie machen wir das, bringen wir es mal aufs Papier. Und der letzte Punkt ist das Ideal des Ganzen, gemeinsam auch diese Umgestaltung zu machen, wenn wir jetzt ganz in unserem Metier bleiben. Also wie schaffen wir es als Team, als Gruppe interessierter Leute, auch diesen Raum wirklich so zu verändern, dass jeder dort seinen Platz findet?
Ich finde aber auch diese Schritte, die du hier nochmal sehr gut abstrahiert hast, um auf diese Arten der Partizipation einzugehen oder auf diese Entwicklungsphasen, wie Partizipation in der Planung stattfinden kann. Ein Thema ist vielleicht noch nicht gefallen. Es gibt nämlich auch das Thema dieser Selbstorganisation. Und das Thema der Selbstorganisation, das würde genau das Projekt, den Planquadrat in Wien, widerspiegeln. Denn dort kam das wirklich so von dieser Bottom-up-Idee. Und erst später wurden dann PlanerInnen, GestalterInnen und auch die Stadt informiert. Und ich finde das total schön, dass man dann hier eigentlich zwei Modelle hat, die beide recht gut funktionieren. Das eine vielleicht für die Stadt ein bisschen besser, aber ich finde, die Möglichkeiten, die wir hier haben, um eben Partizipation in die Planungsprozesse mit einfließen zu lassen, sind ja immens. Aber warum tun wir es dann nicht?
Das ist eine gute Frage, aber ich glaube, auf die habe ich jetzt nicht eine direkte Antwort.
Ich glaube, auf die hat keiner wirklich so eine richtige Antwort.
Ich finde es total toll, dass du jetzt diese zwei Arten angesprochen hast. Die eine, also sind ja beide Bottom-up-Ideen, nur die eine ist ein bisschen vielleicht von oben runter und die andere wirklich von unten rauf. Und ich habe auch ein ganz tolles Beispiel, das ich eigentlich mal bei einer Architekturrecherche gesucht habe und mir gedacht habe, wow, die Architektur, das ist mal was anderes. Es ist nicht diese hochglanzperfekte Architektur, sondern vielleicht ist es auch deswegen schön, weil sie halt wirklich vom Bottom-up entstanden ist. Und dafür habe ich heute für dich ein paar Bilder gefunden. Du darfst heute ein paar Bilder beschreiben, liebe Jenny. Und zwar geht es um das Projekt Passage 56, ist in Paris und von Atelier de Architecture Autogère. Du hast jetzt gerade ein erstes Bild vor dir und vielleicht beschreibst du für unsere ZuhörerInnen mal so, was du da auf den ersten Blick so siehst.
Ich sehe einen sehr dunklen Zwischenraum. Man sieht ein Gebäude, ein anderes Gebäude und das sind vielleicht 12, 13 Meter dazwischen. Der ist abgegrenzt zur Straße hinaus. Ich sehe in diesem dunklen Raum sehr präsent Beleuchtungen und ich sehe, dass dann so ein total hoher Zaun eben zum öffentlichen Raum hinaus das Gebiet abgrenzt. Ich sehe auch da vorne ein paar Leute vorbeispazieren, es regnet auch, und einen offenen Boden. Eigentlich habe ich das zuerst gesehen, also es ist ein offener Boden, wo gerade ein bisschen was anfängt zu wachsen.
Genau. Das hast du sehr schön beschrieben.
Oh, danke.
Sehr schön beschrieben. Wir befinden uns im 20. Bezirk in Paris, in einem eigentlich sehr belebten Quartier sogar. Also eigentlich, das, was du jetzt gar nicht siehst, findet aber rundherum total statt, nämlich sehr belebte Erdgeschosszonen, wahnsinnig viel Bewegung. Daneben ist eigentlich auch eine Fußgängerzone, es ist nicht mal eine richtige Straße, die davor ist. Und dieser Zwischenraum, den du da beschrieben hast, ist leider in privaten Händen gewesen bis 2006. Wir kommen ja dann zum Projekt selbst. Auf alle Fälle, dieser Zwischenraum ist genauso, wie du ihn beschrieben hast, sehr schmal, sehr eng und mit sehr, sehr wenig Ausstattung. Ist auch dem geschuldet, dass es auch einfach eine Müllhalde war.
Okay.
Die ursprüngliche Idee war es, von dem Investor dort zu bauen, was aber nicht möglich war, weil es viel zu schmal, viel zu eng ist und nicht genug Profit dadurch ertragen würde. Und das führt uns aber zum zweiten Bild, weil da siehst du jetzt ja was anderes.
Oh, wow. Ja, okay. Jetzt sehe ich etwas, das komplett anders aussieht. Und zwar die total heftige Transformation von diesem Zwischenraum. Ich sehe jetzt diese Öffentlichkeit und diese Lebendigkeit, die du auch vorab beschrieben hast, wie die da reinkommt. Also einerseits von der Straße und andererseits schwappt es dann auch von diesem inneren Zwischenraum so über. Es ist so, man kann nicht jetzt wirklich nicht mehr unterscheiden, was ist Innenraum, was ist Außenraum, und man merkt, dass diese Öffentlichkeit eigentlich durch diese schöne Situation, durch diese schöne räumliche Situation eigentlich in den weiteren Innenraum reinfiltriert und so reinsiebt. Ich sehe jetzt, um das vielleicht auch ein bisschen besser für euch zu beschreiben, eine Erdgeschosszone, die aus spannenden Elementen besteht, die bewegbar scheinen. Ich sehe, dass es im ersten Stock dann im Endeffekt etwas ist, das vielleicht ein bisschen mehr an einen geschlossenen Raum erinnert, aber eben die Erdgeschosszone scheint eigentlich sehr öffentlich und sehr transparent zu sein.
So ist es auch nämlich, weil dieses kleine Gebäude, das du da siehst, was ja eigentlich nur ein Stockwerk hat, ist genau zu so einem Nachbarschaftszentrum plötzlich geworden. Wir kommen Wow. dann noch genauer hin, wie der Prozess aussah. Aber das Gebäude, wie du es beschreibst, wirkt komplett anders im Vergleich zu dem bisschen Nebengebäuden, was du da siehst. Und ist auch komplett von dieser Nachbarschaft gebaut worden und getragen worden.
Ah, wirklich? Ja, vor allem, weil du das ansprichst, ist auch alleine von der Materialität her und von der Art und Weise, wie es gebaut wird, entspricht das überhaupt nicht dem Kontext. Und ich finde das auch total spannend. Das ist nämlich diese Lücke, die nicht gefüllt worden ist, so wie man sich das irgendwie so vorstellt, sondern es spricht einem total an, es lädt eigentlich auch ein.
Und das Ganze, und wenn ich mich nicht täusche, findest du das gleich auf dem nächsten Bild. Das musst du vielleicht gar nicht so genau beschreiben, aber ich beschreibe da ein bisschen den Prozess. Das Ganze ist nämlich von den Architekten von Atelier de Architecture Autogère oder AAA, wie ich es jetzt einfach nennen werde, aus Einfachheit, gekauft worden, also geschenkt worden eigentlich. Mhm. Die Investoren haben es einfach verschenkt, weil sie hatten keinen Nutzen. Und die Herren, die du da in der Mitte auf dem Tisch siehst, haben dadurch einen Prozess mit der Nachbarschaft begonnen, was mit diesem Zwischenraum denn passieren soll. Und du hast vorhin oder gerade eben eigentlich das Resultat beschrieben. Ein kleines Gebäude, und wir gehen dann auch auf den Hof eigentlich drauf ein, aber ein kleines Gebäude, das für die Nachbarschaft da ist, für Feste der Nachbarschaft, für Zusammenkünfte, für Lesegruppen und so weiter. Und der Prozess fand so statt, dass das Architekturbüro AAA sich als Eigentümer beschrieben hat, damit sie die Haftung tragen und andererseits auch dieses Gebäude betreiben können, weil das muss ja jemand machen. Natürlich ist es schwierig, eine Person zu finden, und sie als Büro haben das dann übernommen und haben durch Spielereien mit der Gesetzeslage es geschafft, dieses gesamte Projekt ohne Baufirma zu bauen.
Wahnsinn!
Das ganze Projekt ist von der Nachbarschaft gebaut worden. Dadurch kam dann diese Verbundenheit zu dem Raum und gleichzeitig auch diese Selbstverständlichkeit, dass sie sich auch drum kümmern müssen.
Mhm. Mhm. Denn ich denke, das ist ja nämlich auch ein wichtiger Aspekt, oder? Einerseits, wenn wir jetzt auf diese vier Stufen wieder zurückgehen, das geht ja, also ich sehe jetzt da eigentlich momentan vor mir diese Phase der Information, aber diese Information bewirkt dann ja viel mehr, weil auf einmal dieses Mitwirken auch eine Mitverantwortung mit sich bringt. Und diese Mitverantwortung ist, denke ich, der zentrale Key, um solche Projekte überhaupt auch etablieren zu können.
Und da wurden einerseits die Leute informiert und in weiterer Folge, da gab es natürlich mehr Veranstaltungen, auch wichtige Punkte angesprochen, was sie denn gerne hätten. Einerseits das erwähnte Nachbarschaftszentrum, andererseits auch, das darf nichts kosten. Mhm. Das muss sich selbst erhalten können. Das haben wir auf dem vorherigen Bild gesehen, da oben sind Solarpaneele drauf. Und auch keinen Müll generieren. Das heißt, jeglicher Abfall ist wieder zu verwerten. Und das fand ich so schön. Das heißt, sie haben eine Vision von diesem Ort mit den Leuten entwickelt und konnten das dann weitertragen. Und jetzt gehen wir aufs nächste Bild. Und was siehst du da?
Oh wow, ich sehe den Prozess, den Bauprozess. Und das sieht total interessant aus, weil das sind eigentlich Europaletten, aus denen das zusammengezimmert wird. Und also ich meine, ich würde jetzt da an den Sportschuhen schließen, dass es jetzt dann nicht jemand ist, der ständig etwas bauen würde. Also ich nehme an, dass es wirklich Leute aus der Nachbarschaft sind, die da gerade ihr Nachbarschaftszentrum eigentlich bauen.
Und das ist das vorhin angesprochene Ziel. Wir wollen nicht nur uns Informationen holen und kontextualisieren und schauen, welches Wissen können wir denn von den Leuten bekommen. Nein, das Ziel ist es, dass die Leute selbst mit anpacken und ab dem Moment identifizieren sie sich mit dem Raum und akzeptieren diesen Raum um einiges besser. Und das findet da genau statt. Das ist eigentlich dieser Bauprozess, der nichts kosten durfte. Das heißt, es waren alles Sponsorenschenkungen von Leuten. Alles, was man halt so daheim gefunden hat, an Ramsch, den man halt verwenden konnte, wurde da verarbeitet. Und das finde ich eigentlich total schön.
Und das bringt mich jetzt auf diesen großen Satz, auf diesen Leitsatz, den wir in der Stadtplanung und im Urban Design sehr oft hören, nämlich Partizipation fördert Akzeptanz. Und wie du das schon angesprochen hast, es ist nicht nur die Akzeptanz, sondern es ist diese Verantwortung und diese Verbundenheit, die man automatisch damit fühlt, weil man es ja selbst macht, selbst drauf schaut und die eigenen Ideen auch verwirklicht werden können.
Genau, und vielleicht nur, um den Kontext zu verstehen, warum oft es von Planerinnen oder von der Verwaltung heißt, es funktioniert nicht. Die Leute können ja nicht mit anbauen, weil sie natürlich nicht geschult sind und so weiter. Hier gab es diese Hinterlist vom Architekturbüro, das kann halt natürlich eine Gestalterin oder ein Gestalter eher noch wissen. Sie haben sich unter der notwendigen Dichteverordnung gehalten, wodurch es nicht notwendig war, eine Baufirma zu engagieren. Und das ist eigentlich ein witziger Trick.
Ich finde auch.
Damit konnten sie das plötzlich alles selber machen. Also sie haben einfach gesagt, okay, wir sind eh nie so dicht wie vorgegeben, wir wollen ja auch nicht profitieren davon. Ist ja eine Win-Win-Situation.
Absolut. Und ich denke, wir sehen das natürlich auch, dass das jetzt nicht der Standard sein kann. Ich finde, das ist einfach ein wunderbares Beispiel, das es wirklich geben muss und das ihr bitte auch weitertragt. Also bitte seht euch das an. Ich finde es ein grandioses Projekt. Aber es gibt uns auch die Hoffnung darauf, dass wir unsere anderen Projekte, die wir eben uns nicht in diese Dichteverordnung irgendwie so durchschlängeln können, auch dafür eben solche treffenden und identitätsstiftenden Orte eigentlich schaffen können, zusammen mit der Bevölkerung. Und
so wie du es richtig sagst, das ist jetzt einfach so das Nonplusultra-Projekt, das einfach zeigt, wir schaffen diese Vision hin. Nicht jedes Projekt kann das und nicht jedes Projekt muss das können,
ja.
Aber es zeigt einfach, es ist schaffbar. Und das führt uns vielleicht schon zum nächsten Bild.
So viele Bilder.
Ja, ich habe gerade ganz viel für dich rausgesucht. Es ist zwar ein bisschen dunkel, danke Drucker, aber ich glaube, du erkennst, was drauf passiert.
Ja, also im Endeffekt sind wir jetzt da mitten in diesem Zwischenraum, das heißt nicht nur an dieser Front zur Straße hin, sondern wir befinden uns in diesem Zwischenraum, der voll ist von Menschen. Also es sieht so aus, als ob da gerade eine Veranstaltung stattfindet. Anna hat mich vorab schon kurz gebrieft, das war ein Konzert. Und ich sehe einfach einen traumhaften Raum und man sieht, es hat mit sehr wenig Impact eigentlich sehr viel verändert. Und diese großen Leuchten, von denen ich vorab gesprochen habe, die sind auch nach wie vor da. Das heißt, es ist in dem Sinn wirklich diese Transformation, hat mit dem, was da gewesen ist, gearbeitet und hat durch diverse kleine Aufwertungen eigentlich wirklich einen lebendigen Ort für die gesamte Nachbarschaft etabliert.
Und das bringt uns zum letzten Bild, versprochen, weil du den Grünraum angesprochen hast. Was siehst du da drauf?
Ich sehe einen riesengroßen Collective Garden und ich sehe Leute da gerade ihre Paprika und ihre Tomaten ernten und man sieht jetzt auch ganz gut das eigentliche Gebäude, von dem du angesprochen hast, mit den Solarpanelen, aber der Fokus von diesem Bild liegt definitiv an diesem total biodiversen Gartel mitten in diesem Zwischenraum. Und ich denke, man sieht da einfach jetzt auch wirklich, wie versatil dieser Raum genutzt werden kann. Denn der Raum, wo vorne das Konzert stattgefunden hat, ist jetzt da eigentlich so ein kleiner Treffpunkt, wo man dann auch die geernteten Elemente aufbereitet und eigentlich, man sieht auch schon, dass da hinten Humus produziert wird und Kompost. Also nochmal nur eine Bestätigung, dieser Metabolismus, dieser Kreislauf, dieser, der hier angedacht worden ist im Sinne von kein Müll produzieren, dieses Selbsterhalten funktioniert auch hier total gut. Also es ist eigentlich so ein harmonisches Miteinander.
Und ich glaube, was man auf dem Bild im Kontrast zum allerersten Bild, wenn du dir das ins Gedächtnis rufst, sieht, dieser kleine, schmale Raum, dieser Zwischenraum, der irgendwie nichts ist, wirkt riesig, oder?
Absolut. Er wirkt riesig und man merkt eigentlich auch, was für eine Diversität das so auch ein kleiner Raum aufnehmen kann, oder?
So ist es. Und da gebe ich dir nur noch so eine kleine Zusatzinfo, weil ich sie einfach total schön finde und weil sie zu diesem Bild vor allem sehr gut passt. Im Jahre 2009 hat das Architekturbüro das Projekt an einen Verein, der aus Anwohnerinnen gegründet wurde, für dieses Projekt übergeben und hat quasi nichts mehr mit dem Projekt so zu tun, außer dass sie es natürlich immer wieder besuchen. Und das finde ich total schön. Und das Bild ist eigentlich Jahre später, also ich glaube 2010 aufgenommen worden. Das heißt, das ist jetzt nicht in der Anfangsphase in dieser Euphorie entstanden, sondern das Projekt funktioniert und existiert so immer noch.
Ich finde, ihr müsst euch dieses Vorher-Nachher-Bild unbedingt auf unserem Instagram-Account anschauen. Denn hier, wie du schon angesprochen hast, Anna, merkt man einfach, was möglich ist. Und was auch möglich ist, wenn zum Beispiel die Stadt jetzt dann nicht für die Erhaltung aufkommt. Weil oft kommt ja auch diese große Frage, naja, wir planen jetzt wieder neue öffentliche Grünräume, wer wird denn das erhalten? Aber man merkt, dass das eigentlich eine wunderbare Methode ist, um einerseits öffentlichen Raum zu schaffen, der für alle da ist, und andererseits dieses Miteinander zu fördern und für die Stadt eigentlich auch eine Win-Win-Situation ist. Also Anna, du hast mir jetzt dir dieses letzte Bild gezeigt und ich denke, das sollte wirklich unser Credo werden, dass wir solche Räume schaffen, nämlich Räume für alle, die das Recht auf der Stadt und das Recht auf öffentlichen Raum manifestieren.
Das hast du so schön gesagt, ich bin gerade irrgerührt.
Oh. Ja, und ich finde auch, dass dieses Beispiel, das du uns da heute mitgebracht hast, Bände spricht. Und wir wollen euch aber auch noch sagen, dass es eben diese Möglichkeit im Kleinen gibt. Aber eben, wie wir zum Beispiel das letzte Mal schon drüber gesprochen haben, das Tempelhofer Feld. Man merkt, manchmal kommen Beispiele auch wieder, weil sie halt für viele Themen eigentlich sehr wichtig sind. Das Tempelhofer Feld ist ja dann ein größeres Beispiel für Partizipation. Auch dort hat das in dem Sinn ähnlich stattgefunden. Dort hat es dann dazu geführt, dass es ein wirkliches Gesetz gegeben hat, nämlich das Gesetz zum Erhalt des Tempelhofer Feldes. Und das ist durch einen Volksentscheid in Kraft getreten. Und man merkt, es gibt diese Möglichkeiten im Kleinen, aber man merkt auch, es gibt diese Möglichkeiten im Großen. Und ich denke, einerseits muss uns als Gesellschaft bewusst werden, dass wir dieses Recht auf Stadt und dieses Recht auf Raum haben und nutzen können und müssen. Und andererseits muss uns als, jetzt spreche ich aus unserer Planerinnenperspektive, dass wir dieses Recht auf Stadt und dieses Recht auf Raum unbedingt mit einbeziehen müssen in alle Prozesse, die wir starten und leiten.
Du hast es jetzt gerade wunderschön zusammengefasst, nämlich es gibt verschiedene Richtungen an Partizipation, aber das Wichtigste ist, dass wir, die die Stadt auch gestalten und die sie bewohnen, immer daran denken müssen, dass wir das machen müssen. Weil wir verlieren uns oft sehr in unseren Alltagstrott, aber wenn wir uns das immer wieder zu Gemüte führen, wird das der Alltagstrott und das ist doch eigentlich perfekt.
Das ist ein schöner Alltagstrott. Mit dem Trott könnte ich wirklich leben.
Ich auch. Aber Jenny, ich glaube, mit diesem schönen Wrap-up und diesem tollen anderen Projekt, das ihr auch auf unserem Instagram-Profil sehen könnt, haben wir es für heute.
Ich denke auch. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns ein paar Likes hinterlässt oder auch ein paar Kommentare. Was sind Themen, die euch interessieren? Vielleicht berichtet ihr uns auch von Erfahrungen, die ihr mit Partizipation gemacht habt, egal ob ihr jetzt von der Planerinnenseite oder von der Bürgerinnenseite kommt.
Total, auf jeden Fall. Und das könnt ihr uns auf Instagram unter grätzel_gerede zukommen lassen, gerne als Kommentar unter Bildern oder auch als Nachricht. Wir sind für alles offen. Und ja.
Ja, wir freuen uns aufs nächste Mal, oder?
So ist es. Jetzt sind wir gespannt, was nächstes Mal kommt. Wir verraten nichts.
Surprise, surprise.
Surprise, surprise.
Gut, dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Anna. Ciao.